Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen und wir steigen gleich ganz groß ein und zwar mit Shakespeare.
Wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann hast du diesen Brief, hast du diese Worte und schließe sie in dein Herz, denn diese Worte werden überleben.
Christian Friedl spricht Shakespeares Sonett Nummer 111. Warum der Schauspieler, Musiker und Regisseur dieses von allen 154 Sonetten am liebsten hat, das verrät er gleich hier im Gespräch. Außerdem schauen wir nach Belgrad. Dort steht das Theaterfestival BITEF zunehmend unter politischem Druck. Christian Friedl ist längst auch all jenen ein Begriff, die eher selten ins Theater gehen. Er spielt zum Beispiel den Hoteldirektor Fabian in der Urlaubssatire The White Lotus. Er ist demnächst im Kino zu sehen, zum Beispiel in Corpus Delicti und auch in der finalen Staffel von Babylon Berlin. Aber er ist nicht nur ein fantastischer Schauspieler in Film und Theater, sondern er ist auch ein genauso begabter Musiker und Regisseur. In Frankfurt am Main hat er zuletzt Solaris inszeniert. Heute Abend eröffnet er am Staatsschauspiel Dresden die neue Spielzeit mit der Inszenierung von Shakespeares Sonetten Love, Death and Shadows, also Liebe, Tod und Schatten, so ist dieser Abend überschrieben. Und was ihn an diesen schon so oft inszenierten Texten reizt, das hat er mir in einer Probenpause verraten. Schönen guten Tag nach Dresden, Christian Friedl.
Hallo, vielen lieben Dank.
154 überlieferte Shakespeare-Sonette gibt es. Sie gelten ja so als Höhepunkt der Renaissance-Dichtung und der europäischen Lyrik überhaupt. Es gibt da, grob zusammengefasst, so einen Sprecher, der wendet sich an einen jungen Mann und an eine geheimnisvolle dunkle Dame, die Dark Lady. Und das Ganze bildet dann so ein Dreieck des Begehrens. Es geht also um alle wichtigen Zutaten des Lebens, Liebe, Schönheit, Vergänglichkeit, Tod. Klar, also dass sich viele mit diesem Stoff schon befasst haben, auch so namhafte Künstler wie Robert Wilson oder der kanadische Sänger Rufus Wainwright. Ist es für Sie, Herr Friedl, die sinnliche Kraft, die Sie da angezogen hat, die in diesen Texten steckt?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja riesengroßer Shakespeare-Fan und bin immer wieder erstaunt, was er in Sprache packt, in tolle sprachpoetische Bilder, welchen Rhythmus er da findet und wie viel Wahrheit da drin steckt über, wie Sie das jetzt gerade so schön beschrieben haben, über all die Sachen, die uns im Leben ja wirklich umtreiben und beschäftigen und immer wieder begleiten. Und sich jetzt mit diesen Texten zu beschäftigen, die ja eigentlich nicht für eine Bühne gedacht sind, sondern eigentlich wirklich eine Innensicht eines Menschen sind, der in diesem vermeintlichen Dreieck steht, das hat mich absolut gereizt, daraus Bilder zu schaffen, inspiriert zu sein von den Sonetten, aber auch zu schauen, wie man mit dieser Sprache, in welchen Kontext man sie setzen kann und wie weit sie die Theatralität auch übersteht.
Wie viel haben Sie denn ausgewählt von den 154?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir sind bei ungefähr, also ich habe sie nicht gezählt. Ich denke mal, es sind ungefähr zwischen 20 und 30 Sonette.
Die eignen sich ja natürlich, weil es eben diese grundlegenden universellen Themen sind, die da verhandelt werden, eignen die sich ja auch sehr gut für theatrale Szenen, auch in sich abgeschlossen. Ich habe das zuletzt erlebt in der Sonettfabrik beim Lausitz-Festival. Da hat Michael Sturminger einige der Sonette in der stillgelegten Brikettfabrik inszeniert. Wie gehen Sie das jetzt für Dresden an? Weil angekündigt ist ja so ein spartenübergreifender Abend, also mit dem Ballett der Semperoper, mit Musik und natürlich Schauspielern.
Ich hatte als ersten Impuls den großen Wunsch, ein großes Ensemble zu haben, was sich aus verschiedenen Kunstgattungen zusammensetzt und eigentlich auch möglichst divers, weil wir leben ja jetzt gerade in einer sehr angespannten, sehr komplizierten, schwierigen Zeit. Und mich hat so angesprochen, die Sonette sind in einer Zeit entstanden, da gab es eine Pest in London und man war in so einer Isolation und hatte sich gesehnt nach Kommunikation, nach einem Gegenüber. Und ich habe diese große Sehnsucht gerade auch in der Gesellschaft, dass wir als Zivilgesellschaft zusammenrücken. Und deswegen hatte ich einen großen Wunsch, einen Abend zu erzählen mit sehr, sehr vielen Menschen, die gemeinsam durch die Sprache der Kunst an etwas arbeiten, durch Höhen und Tiefen gehen und letztendlich doch wieder gemeinsam zusammenkommen. Und das ist so ein sehr positives Bild, was mir jetzt gerade auch in den Proben am meisten Spaß macht, was auch anstrengend ist, aber auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und dann hatte ich als zweite Zutat für diesen Theaterabend und zu gucken, in welchen Kontext ich die Sonette setze. Im letzten Jahr sind zwei Künstler gestorben, die mich sehr inspiriert haben, David Lynch und Robert Wilson. Und ich habe so gedacht, ich möchte gerne diese thematischen Parts Love, Death and Shadows, mich vor diesen Künstlern auch verbeugen, mich von ihnen inspirieren lassen. Und das ist die Zutat, die dazukommt, zum Beispiel Death. Der Death-Part ist sehr von David Lynch inspiriert und der Shadows-Part von Robert Wilson, der ja auch eine so nette Interpretation gemacht hat, die ich sogar gesehen habe. Aus diesen Zutaten habe ich dann versucht, ein Konzept zu entwickeln, eine Auswahl zu treffen von Sonetten und auch mich von diesem Interpretationsraum, der da war, dass es eben eine Dreiecksgeschichte ist, das auch aufzubrechen und sie auch in andere Geschichten zu packen und zu untersuchen, ob das gelingt oder eben manchmal auch an die Grenzen stößt.
Ja, Musik gibt's natürlich auch, wie fast immer in ihren Inszenierungen. Auf der Bühne dabei ist ihre Band Woods of Burnham, erstmals ohne sie. Aber es wird auch getanzt. Was war das für eine Erfahrung, die Sie da gemacht haben?
Also ich habe immer schon eine große Affinität zum Tanz. Ich liebe Tanz. In einem späteren Leben hoffe ich, dass ich Tänzer werde. Jetzt ist es, glaube ich, zu spät. Aber ich liebe einfach den modernen Tanz. Ich liebe überhaupt die Ausdrucksform Tanz. Für mich ist das eine unglaublich, in der Abstraktion, eine unglaublich moderne Ausdruckssprache. Und ich habe schon bei Macbeth mit Tänzern und Tänzerinnen gearbeitet, aus der freien Szene in Dresden. Hier arbeite ich das erste Mal mit Tänzern und Tänzerinnen vom Semperopernballett. Und weil ich auch immer so dachte, die beiden Häuser müssten viel mehr zusammen machen und müssten spartenübergreifend arbeiten. Und jetzt haben wir hier auch das erste Mal eine sehr klassische Choreografie mit dabei. Und das ist zum ersten Mal so eine Note, die ich dabei habe. Das Fantastische ist, als die Tänzer das erste Mal mit dem Ensemble in einer Improvisation zusammengefunden haben, dass sie eine ganz andere Dynamik mitbringen, auch eine ganz andere Fantasie, dass ja vieles über den Körper erzählt wird, bevor überhaupt die Stimme dazukommt. Und man hat so gemerkt, dass die Schauspielenden extrem inspiriert waren davon und dass sich da eine ganz eigene Dynamik entwickelt hat. Und diese Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Sparten ist sehr, sehr lustvoll und sich gegenseitig inspirierend. So würde ich das mal auf den Punkt bringen.
Es geht ja, Sie haben es schon angedeutet, bei Shakespeares Sonetten nicht nur um Begehren und Vergänglichkeit, sondern da fließen auch gesellschaftliche Fragen ein, wie die Erfahrung des aufkommenden Kapitalismus, aber eben auch, wie Sie gerade schon erwähnten, das Erleben der Epidemien. Sind diese Sonette für Sie dennoch auch ein Plädoyer für die Liebe angesichts der ja gerade um uns herum stärker und lauter werdenden Hasstiraden?
Auf jeden Fall. Für mich ist die Liebe eigentlich der Schlüssel und Liebe ist ja ein sehr tiefes Gefühl, ist manchmal ein Konstrukt, wenn es um Beziehungen geht. Man hat immer so Bilder, Klischees, wo man sagt, das ist Liebe. Aber was ist wirkliche Liebe? Und ich habe auch in meinem Leben erfahren, dass zum Beispiel die Liebe zu den Eltern, die Liebe in einer Beziehung oder auch Heimatliebe, zum Beispiel jetzt in diesem speziellen Fall, morgen sind ja die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Also für mich ist das sozusagen, Liebe ist ein so universeller, großer Begriff und der Weg dahin zu merken, was ist es eigentlich und wie wichtig ist es eigentlich und wie sehr versteht man das manchmal nicht, wie es entsteht. Das ist, glaube ich, für mich die Hoffnung, die ich habe, dass wir in der Gemeinsamkeit und in der gemeinsamen Liebe diese Zeiten überwinden werden.
Jetzt haben Sie sich wochenlang mit Shakespeares Sonetten beschäftigt. Gibt's ein Lieblingssonett?
Mein Lieblingssonett ist ein Sonett, was wie aus dem Rückblick sagt, wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann hast du diesen Brief, hast du diese Worte und schließe sie in dein Herz, denn diese Worte werden überleben. Dieses Bild wird öfters mal aufgemacht, nur leider weiß ich jetzt nicht genau, welche Nummer das ist, aber das ist mein persönliches Lieblingssonett und ich glaube, es kommt an diesem Abend gar nicht vor.
Das ist schade, warum nicht?
Das hatte sich sozusagen so ergeben, es war in der Auswahl mit drinne und wir mussten uns dann eben thematisch entscheiden, wir konnten nicht alle Sonette nehmen und wir hatten ein Sonett, was sozusagen den Abend abschließt von unserer Hauptfigur, die durch den Abend führt, das ist die tolle Schauspielerin Hannelore Koch. Und wir haben uns für ein anderes Bild entschieden, den Abend zu beenden. Und damit musste leider dieses schöne Sonett wegfallen. Aber es ist in unserem von der Band eigenen Shakespeare-Abend Searching for William drinne. Und da hat es einen sehr, sehr festen Platz. Es ist also nicht verloren.
Morgen, Sie haben es schon erwähnt, wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Wir hören es ja immer wieder, die AfD könnte stärkste Kraft werden. Eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei. Sie sind in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt in Magdeburg geboren. Sie unterstützen mit anderen Prominenten eine Initiative in Sachsen-Anhalt, die sich gezielt für Verantwortung und Vernunft einsetzt. Unter dem Motto wahre Heimatliebe ist. Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf den Abend, auf die Landtagswahl morgen?
Ich schaue mit einer gewissen Sorge darauf, aber gleichzeitig mit der großen Hoffnung, das, was wir jetzt angestoßen haben und was jetzt mit verschiedenen Kampagnen, die gemacht wurden, jetzt vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, das ist ja etwas, was in die Zukunft greifen muss. Das wird nicht sofort solche Früchte tragen, dass man den großen Wahlsieg der AfD verhindern kann. Ich hoffe, dass er nicht so groß ausfällt, wie er prognostiziert wird. Aber ich glaube, also unsere Kampagne Wahre Heimatliebe ist ja auch eine, die deutlich weitergehen wird. Egal, wenn jetzt die AfD dort an die Regierung kommen sollte, was wir alle nicht hoffen, oder sie sind stärkste Kraft, dass man diese Menschen vor Ort nicht vergisst und dass man weiter dafür da ist, dass man überhaupt deutschlandweit als Zivilgesellschaft zusammenrückt, sich stark macht. Denn die Politik, die etablierte Politik ist ja zurzeit in einer sehr schwachen Regierung. Und ich glaube, die einzige Hoffnung ist, dass wir als Zivilgesellschaft auch die etablierte Politik inspirieren, die Menschen nicht zu vergessen, transparent zu sein, ein Auge darauf zu haben und dass wir zusammenrücken und sagen, dass dieses Gespenst in ein paar Jahren hoffentlich verschwinden wird und dass wir wieder Stärke, also Kraft aus uns selbst ziehen können. Und das ist meine Hoffnung und ich hoffe, dass sich die auch morgen schon so leicht sehen und erkennen lässt.
Aber erstmal wird es die Premiere geben heute Abend von Shakespeares Sonetten Love, Death and Shadows. Sicherlich auch ein bisschen tröstlich, weil es um die Liebe geht. Im Staatsschauspiel Dresden, inszeniert vom Schauspieler, Musiker und Regisseur Christian Friedl. Und wie es dann war, das erfahren Sie in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Herr Friedl, ich danke sehr für Ihre Zeit und für heute Abend wünsche ich Ihnen toi, toi, toi.
Toi, toi, toi und ich freue mich auf das Fazit, wie es auch immer ausfallen wird.
Das Belgrader Internationale Theaterfestival, kurz BITEF, ist eines der bedeutendsten und größten Theaterfestivals Osteuropas. Demnächst, in knapp einer Woche, soll es zum 60. Mal stattfinden. Es gab BITEF zu Zeiten des kommunistischen Jugoslawiens und zu Zeiten des Jugoslawiens in der Kriegszeit der 1990er Jahre. Nur ein einziges Mal ist das Festival bislang ausgefallen und das war ausgerechnet im vergangenen Jahr. Da hatten sich die Festivalmacher mit der autoritären Regierung von Präsident Alexander Vučić angelegt und jetzt scheint das Festival mehr und mehr von Regierungsfunktionären übernommen worden zu sein. Unser Korrespondent für Südosteuropa, Oliver Schosch, kennt die Hintergründe.
Der Auslöser von allem war eine Rede auf dem BITEF-Festival Ende September 2024. Das war noch einen guten Monat vor dem Einsturz des Bahnhofsvordachs von Novi Sad mit 16 Toten und der großen Protestwelle in Serbien. Im September 2024 gab es Demonstrationen gegen eine geplante Lithiummine in Westserbien im Jadartal, einer Gegend mit einer intakten Landwirtschaft und großen Wasserreservoirs. Das Projekt wurde beim 58. BITEF-Festival in der serbischen Hauptstadt Belgrad aufgegriffen. In der Eröffnungsrede des damaligen Festivals Stargast des Schweizer Theaterregisseurs und Intendanten der Wiener Festwochen Milo Rau.
When I arrived this morning, I heard that someone else with a Volkswagen came to Serbia last summer.
Als ich heute Morgen in Serbien angekommen bin, habe ich gehört, dass im vergangenen Sommer noch jemand mit einem Volkswagen nach Serbien gekommen ist. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Er kam, um für den Abbau von Lithium zu werben, für die deutsche Elektroautoindustrie. Und er forderte die Serben auf, sich für Europa zu opfern, für die sogenannte nachhaltige Wirtschaft. Europa bedeutet natürlich Volkswagen. 20.000 Familien zu vertreiben und den fruchtbarsten Boden für die kommenden Generationen zu vergiften, ja, das ist nachhaltig. Nachhaltig tödlich.
Yes, that is sustainable. Sustainably deadly.
Der serbischen Regierung war das offenbar zu viel Kritik an einem ihrer größten Wirtschaftsvorhaben. Milo Rau sagt heute, dass er damals nicht ahnen konnte, dass das gesamte Festival massiv unter Druck geraten würde wegen seiner Rede.
Ich erinnere mich, dass der deutsche Botschafter dann diese Eröffnung verlassen hat aus Protest. Aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Und auch die ersten Tage danach, es wurde darüber berichtet, aber es gab eigentlich keine direkte politische Reaktion. Und dann begann tatsächlich diese Kettenreaktion.
Jelena Knežević war 16 Jahre lang geschäftsführende Direktorin des Bitef-Festivals bis zum Jahr 2024. Doch mit dem neuen regierungstreuen Organisationsteam will sie nicht mehr zusammenarbeiten. Sie erzählt, wie nach der Rede von Milo Rau Druck auf das Theaterfestival ausgeübt wurde. Es folgte ein Telefonanruf. Der damalige Bitef-Direktor Miloš Latinović und der künstlerische Direktor Nikita Milivojević wurden aufgefordert, vor die Medien zu treten und sich von der Rede von Milo Rau zu distanzieren. Natürlich haben sie sich geweigert und dann wurden die staatlichen Zuschüsse für das Theaterfestival gekürzt und das auslaufende Mandat des künstlerischen Direktors wurde durch das Belgrader Stadtparlament nicht mehr verlängert. Und es wurde auch ein neuer Vorstand bestimmt. Und da hat man von Anfang an gemerkt, dass das nicht in die richtige Richtung gehen wird. Der neue Vorstand erklärte Milo Rau zur Persona non grata auf dem Bitef-Festival. Der ursprüngliche Plan, ihn im Jahr 2025 noch einmal einzuladen, wurde gecancelt. Das kam an die Öffentlichkeit. Es gab einen offenen Brief, dass das Festival zensiert wird. Die nationale und die internationale Theaterszene zeigte sich solidarisch. Sie boykottierte das Bitef 2025 und die Organisatoren traten zurück. Das Festival fand nicht statt. Stattdessen gab es eine Guerilla-Version des Festivals unter dem Titel Ne Bitef, nicht Bitef. Das Ne Bitef fand in der Uni Belgrad statt, an der Fakultät für Dramakünste und in drei alternativen Kulturzentren. Mit einem großen Teil der Bitef-Organisatoren und Milo Rau war auch mit dabei.
So als Guerilla-Bitef in einer besetzten Universität, das wurde dann zu einem riesigen nationalen Event tatsächlich. Um die Kultur- und Kunstszene zum Schweigen zu bringen, einzuschüchtern, das lässt die Studentenbewegung, das lässt die Zivilgesellschaft einfach nicht mit sich machen.
Nun warten viele darauf, dass es zu einer Neuauflage des Guerilla-Festivals Ne Bitef kommt. Das Bitef-Festival soll in diesem Jahr auch wieder stattfinden, vom 14. September bis zum 20. September, mit dem neuen Cheforganisator Spasoje Milovanović, dem ehemaligen Intendanten des Nationaltheaters in der südserbischen Stadt Niš. Er wird von Kritikern als regierungstreuer Theaterfunktionär bezeichnet. Auf einer Pressekonferenz im Juni hat er noch von einem bunten internationalen Programm gesprochen. Es kommen Aufführungen aus Argentinien, Libanon, Slowenien, Montenegro, Portugal, Italien und natürlich Serbien. Das sind die 7 Aufführungen. Doch schon kurze Zeit später hagelte es Absagen, unter anderem vom Teatro Praga aus Portugal, von der Theatergruppe Motus aus Italien und vom slowenischen Nationaltheater Nova Gorica. Das deutsch-britische Theaterkollektiv Gobsquad aus Berlin hatte sich schon deutlich früher vom Bitef zurückgezogen. Es wird interessant zu beobachten sein, wer überhaupt noch beim Bitef-Festival auftreten wird und ob Bitef als regierungskonformes Festival funktionieren wird oder nicht.
Oliver Schosch über die Krise am Bitef-Theaterfestival in Belgrad.
Die geniale Stelle.
Und die kommt jetzt vom Regisseur David Vogel. Erlebt hat er sie in Köln. Dort durfte er durch ein Bühnenbild laufen.
Meine geniale Stelle ist aus der Inszenierung Die TroerInnen von Lucia Bieler im Schauspiel Köln aufgeführt. Und im ersten Teil läuft das Publikum durch Troja, durch den Bühnenraum durch, kann sich da auch frei bewegen, es ist so eine halbe Stunde lang und sitzt dann im zweiten Teil erst im Publikumsraum und blickt von außen auf diese Stadtmauern, die dann auch relativ schnell fallen und erobert werden. Das Wandeln, das Laufen durch Troja, die Troerinnen, zu erleben, wie sie in unterschiedlichen Wohnräumen ihrem Alltag, ihrer Alltäglichkeit nachgehen und gleichzeitig eine Vorahnung von weiblicher Wut verspüren, bis zu dem Punkt, wo wir Cassandra aus dem Zuschauerraum zuhören und sehen, wie Troja fällt. Das ist etwas, was mir sehr, sehr lange im Gedächtnis geblieben ist. Also ich habe dann da gespürt, auch im Publikum, in vielen Gesprächen, dass ja, man einfach dadurch, dass man vorher in diesen Gebäuden oder in diesen ästhetisierten Gebäuden war, vielleicht auch in Interaktion mit dem Ensemble gelangt ist und dann von außen dieser Vernichtung Zeugschaft geleistet hat, dass das sehr viel Mitgefühl und auch Beklommenheit ausgelöst hat.
Regisseur David Vogel über seinen genialen Moment in Lucia Bielers Inszenierung Troerin im Schauspiel Köln erlebt. Ja, und das war Rang 1, das Theatermagazin mit Susanne Burkhardt.